Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das Predigtwort für heute steht im Lukas-Evangelium im 18. Kapitel. Das ist ein Wort, das so in unserer Ordnung und unserer Regel für den heutigen Sonntag so vorgesehen ist. Und habe jetzt einfach mich mal daran gehalten, was wir so in unserer Tradition dann auch Texten haben. Der Vorteil ist, dann, man wird einfach herausgefordert, sich mit dem Text auch zu beschäftigen, der einem davor gelegen wird. Manchmal ist das schön, manchmal auch schwierig. Und jetzt habe ich wirklich ein Wort, was Sie eigentlich alle kennen und sehr vertraut ist. Aber das macht es vielleicht manchmal auch gerade besonders herausfordernd, wenn es Texte sind, wo man denkt, ach, das kenne ich ja schon längst gehört. Aber ich würde Sie gerne und euch gerne mit durch diese kleine Predigtreise nehmen. Vielleicht entdecken wir das ein oder andere noch aus diesem Wort, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18. Das hat die Überschrift des Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner. Jesus sagte zu etlichen, die sich anmaßten, dass sie fromm wären und andere verachteten, folgendes Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Einer ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, wie die Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von ferne, traute sich nicht, seine Augen zum Himmel aufzuheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Da sagte Jesus: Ich sage euch, dieser ging hinab gerechtfertigt in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Gott schenke uns ein offenes Herz für sein Wort und sein Wort für unser Herz. Amen. Liebe Gemeinde, wenn ich morgens vor dem Spiegel stehe und meine Zähne putze, dann fällt mein Blick auf eine Spruchkarte, die ich dorthin gehängt habe. Und darauf steht dann folgender Spruch: Früher war ich eingebildet, heute weiß ich, dass ich toll bin. Und ich lese den Satz und denke, ja, genau so ist es. Die Karte weist mich darauf hin, dass ich eigentlich auch schon früher toll war, auch wenn es vielleicht andere als Einbildung gesehen haben, und heute bin ich es noch immer. Aber in Wirklichkeit fällt mein Blick natürlich auf diese Spruchkarte mit ganz anderen Gedanken, nämlich eher mit dem Gedanken, bloß nicht zu eingebildet zu sein. Also, ihr kennt das Wort aus dem Alten Testament: Hochmut kommt vor dem Fall. Also dieser Spruch erinnert mich in seinem Witz daran, dass man doch lieber bescheiden sein sollte, nicht immer als Erstes dastehen, nicht immer der Große sein und nicht mehr vorne anzustehen, nicht immer. Denn wir kennen doch die Geschichte vom Pharisäer, von dem Schriftgelehrten, der Gott dankt, weil er angeblich so toll ist und dabei auf den Zolleinnehmer, den Betrüger, herabschaut. Der Zöllner traut sich kaum, die Augen aufzuheben zum Himmel. Er geht in sich, bekennt seine Schuld. Wir kennen die Geschichte. Seit Generationen ist diese Geschichte auch so im christlichen Zusammensein eigentlich immer wieder beschrieben worden, vielleicht manchmal auch hinter die Ohren geschrieben worden oder immer wieder vor Augen geführt worden, dass wir uns doch gefälligst auch demütig genug und ausreichend verhalten sollen. Ja, dass wir vielleicht so wie auch der Zöllner eben sein können, zwar schuldig, aber immerhin voller Reue demütig sein vor Gott, sich bloß nichts einbilden, bloß nicht hochmütig werden, sich lieber hinten anstellen. Und weil sich diese Geschichte so tief in uns eingegraben hat, geht selten jemand von uns, wenn er die Kirche betritt, gleich in die erste Reihe. Kennen Sie das auch, wenn Sie die Kirche betreten? Man setzt sich lieber so eher so hinten ran. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen die Ursache vielleicht in dieser Geschichte, nicht so sehr darzustellen, hier sitze ich jetzt und ich warte auch mal ein bisschen ab, in der Regel, bis ich dann nach vorne gebeten werde, weil ich dann hier dann schnell auch zur Predigt kommen kann. Eigentlich mache ich das immer so, dass wenn ich dann in unterschiedlichen landeskirchlichen Gemeinschaften zu Gast bin, ich setze mich erstmal nach hinten hin, dort, wo die Leute sind, wo man sich ein bisschen unterhalten kann, gehe bloß nicht so gleich nach vorne, um zu sehen, hier ist der Vorsitzende, nein, das gehört sich nicht, was sollen die Leute denken? Allerdings kann andersrum ja auch eine Masche daraus gemacht werden, ne? Wenn man sich nur ganz demütig immer so hinten hinsetzt. So, ne? Das könnte ja auch sein, ja, sag mal, verstellt er sich hier? Also egal, wie man es macht, man macht es vielleicht nicht richtig. Aber diese Geschichte hat sich eingegraben, dass man im christlichen Glauben demütig ist, bloß nicht hochmütig sein, sich nicht für etwas Besonderes halten, besser als jemand anders. Denn das mögen wir gar nicht. Und so konnten sich Menschen immer wieder auf diese Geschichte berufen, auch wenn sie jemanden zurechtgewiesen haben. Christliche Eltern und Erzieher haben ihren Kindern in der Absicht, sie Demut zu lehren, manchmal den Mund verboten oder sogar den Willen gebrochen. Und schon vor Jahren haben wir mit Entsetzen wahrgenommen, dass damit so manches Mal auch erzogen worden ist. Stell dich nicht so an, wer bist du eigentlich? Ja, lerne erstmal dich hinten anzustellen. Wir wissen auch davon, dass von manchen Einrichtungen in den 50er, 60er Jahren eben so mit harter Hand auch das propagiert worden ist und Menschen klein gemacht worden sind mit dieser Aufgabe der Demut. Augen nach unten, meinst du, du bist was Besseres. Es ist vielleicht Zeit, dieses Leichtes noch mal neu zu betrachten. Denn ist es wirklich so? Ist das Leben wirklich so einfach? Dort der Pharisäer und dort der Zöllner, dort der sogenannte vielleicht Gute und dort der Schuld auf sich geladen hat, dort der Besondere, dort die Einfachen, da die Guten, da die Bösen, da Schwarz und da Weiß. Da der heuchlerische Schriftgelehrte Pharisäer und dort der Schuldige, aber zumindest doch ehrlich zu seiner Schuld stehende Zöllner. Wenn wir dieses Gleichnis genau betrachten, achten wir auf die Worte des Zöllners. Der benutzt nämlich Psalmensprache. Er sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Das ist ein Wort aus dem Psalm 51. Also offensichtlich ist der Zöllner hier sehr vertraut mit dem religiösen Umfeld. Er kennt sich aus. Er nutzt also die Sprache des Alten Testamentes, um seine Schuld vor Gott zu bringen. Vielleicht hat das Jesus Christus besonders beeindruckt, dass dieser Zöllner, dieser Zolleinnehmer, doch von dieser liturgischen Sprache Gottes etwas noch wusste und sie genommen hat. Aber ist das Urteil über meinen Mitmenschen immer so einfach gefällt? Da die immer nur so agieren, das sind ja immer die, von denen wir es schon geahnt haben. Wie machen wir es, wenn die Wahlen jetzt anstehen? Wie urteilen wir über Menschen, die dann vielleicht die AfD wählen? Sind die also dann auf der Seite und die anderen, die etablierten Parteien wählen, sind das dann sozusagen die Guten? Also wir merken, wir müssen diese Sachen schon ein bisschen differenzierter anschauen. Oder auch bei dem Trump, ja, dem amerikanischen Präsidenten, ist er immer, also wenn man das sieht, was er sagt und wie er agiert, das ist ja schrecklich, ja. Aber ist da vielleicht so ganz tief drin, hat er irgendwie ein Gespür dafür, dass Menschen, die über Jahrzehnte abgehängt worden sind und er auf einmal sich traut, gegen dieses Establishment was zu agieren, ist da vielleicht doch noch am Ende so ein Körnchen Wahrheit drin, dass Menschen sagen, Mensch, ist da jemand, der auch mal etwas sagt, was man sich vielleicht nicht traut zu sagen? Ist das Urteil über einen Menschen immer so eindeutig, da der heuchlerische Pharisäer, dort der demütige Zolleinnehmer? Klassenfahrt in den 70er Jahren. Wir hatten auf der Insel Wangerooge ein Schullandheim, da sind wir als Schüler hingefahren. Mit 3 Parallelklassen waren wir dort in diesem großen Haus. Und einer aus der Nachbarklasse, der mitfuhr auf diese Freizeit, auf diese Klassenfreizeit, Klassenfahrt, den konnte ich überhaupt nicht leiden. Eingebildet war der, immer cool, leider auch noch gut aussehend, der war sowas von hochmütig, immer Wortführer, nervig, schrecklich. Und der, wir wurden dann auf die Zimmer verteilt und der kam noch in mein Zimmer. Zu 10, wir hatten solche 10-Bettzimmer. Das wird die schlimmste Klassenfahrt, dachte ich mir. Doch dann, wie ein Wunder, kamen wir nachts ins Schwatzen. So, man redet ja über die Schule und über die anderen Schüler, über die Lehrer vor allem und die Lehrerin. Und dann sagte er zu mir, du Stefan, ich fand dich ja eigentlich immer ziemlich schräg. Und mit dir konnte ich überhaupt nichts anfangen. Aber jetzt merke ich, du bist ja gar nicht so blöd. Und mir geht es genauso bei ihm. Als wir so ein bisschen so ins Gespräch kamen, merken wir eigentlich, warum eigentlich? Warum fanden wir uns so merkwürdig oder anders oder schräg? Jedenfalls hatten wir das dann so diesen Abend so ein bisschen geklärt. Nicht, dass wir beste Freunde wurden, aber wie immer dann, wenn wir uns begegnet sind, war das sehr viel unverfänglicher, war schön, auch sich zu grüßen, als wenn irgendwas so zwischen uns so geklärt worden war. Und ich frage mich manchmal, wie kommt das, dass man so ein Bild von jemandem hat, das sich so festsetzt, und dann dauert es eine Weile, bis man wieder rauskommt. Pharisäer oder Zolleinnehmer in der Kirche, die Fakten sind eindeutig. Aber sind sie das wirklich? Wissen wir, dass sich die Schriftgelehrten, die Pharisäer, sich sehr einsetzten für die Gemeinschaft, in der sie lebten? Dass sie sich für Arme einsetzten? Wir haben hier dieses Bild von dem 10. Teil, den er gegeben hat, dass sie geduldig und gelehrt immer wieder neu die Wahrheit suchten und aus Liebe zu Gott versuchten, die Gebote zu halten. Und wissen wir eigentlich, dass der Zolleinnehmer mit seiner drastischen Zollgebühr darüber entschied, ob eine Familie genug zu essen hatte oder sie abends hungrig zu Bett ging, denn das war die Situation. Die Zöllner, die mit der römischen Staatsmacht zusammengearbeitet haben, sie hatten eigentlich das Ziel, in dieser Zeit, in der sie sozusagen die Zollpacht für 2 Jahre dann gekauft haben, die mussten das kaufen, die versuchten natürlich in diesen 2 Jahren möglichst viel Geld wieder einzunehmen und mehr eigentlich, als sie eigentlich konnten. Das war die Gelegenheit. In 2 Jahren kann ich jetzt mich richtig finanziell auf gute Beine stellen. Das ist im römischen Recht übrigens auch bei den Gouverneuren und Statthaltern war das ganz ähnlich. Konnten allerdings auch angeklagt werden, aber das geschah eher selten. Was ist es aber nun, was Jesus an diesen Pharisäern, den Schriftgelehrten, kritisiert? Warum diese Geschichte? Ich glaube, es sind 2 Dinge, die wir hier in dieser Geschichte hören. Einmal steht im ersten Satz, dass sie sich erstmal für fromm hielten und dann die anderen verachteten. Das ist das entscheidende Wort. Es heißt ex uteneo, das heißt eigentlich für nichtig erklären. Ja, also dem wird sozusagen das Menschsein abgesprochen, wenn man jemanden verachtet. Also drastisch erzählt es so das griechische Wort hier. Und da ist die Grenze Gottes erreicht. Die Grenze dann, wenn wir jemandem das Menschsein absprechen. Und das Zweite lesen wir im Gebet des Pharisäers. Da ist zwar Dank über all das, was ihm gelungen ist, aber es ist keine Bitte, kein Satz der Bedürftigkeit, kein Satz wie das, was ich hier gewesen bin, das habe ich vielleicht auch anderen zu verdanken. Immer nur ich. Er lebt nicht aus dem Vertrauen, sondern er lebt aus dem Vergleich. Der Pharisäer meint Gott nicht zu brauchen. Ihm ist die Sehnsucht nach Gott abhanden gekommen, weil er auf seine Gebote und auf die Gesetzeseinhaltung geschaut hat. Nochmal, der Pharisäer lebt nicht vom Vertrauen, sondern vom Vergleich. Und deswegen dankt er angeblich und sagt, ich bin nicht so wie der andere und wie die Räuber und Ehebrecher und wie er sie alle aufzählt. Dieses Verhalten bezeichnet die Bibel als Sünde und als Getrenntsein von Gott. Den anderen verachten, seine eigene Bedürftigkeit ausblenden und die Sehnsucht nach Gott abzuschneiden. Deshalb und nur deshalb sagt Jesus, Nein, der Pharisäer, er ging nicht gerechtfertigt zurück in sein Haus. Szenenwechsel. Stellt euch mal vor, wir sitzen am Tor, am Stadttor in Jerusalem. Der Zolleinnehmer steht dort, um die Waren, unsere Waren, die wir in die Stadt bringen, nochmal zu kontrollieren und durchzuschauen. Stellen wir uns vor, der Pharisäer kommt und er blickt den Zöllner freundlich an. Er weiß, dass jetzt viel mehr Zoll sein, zahlen muss, als eigentlich richtig wäre. Aber er sieht ihn liebevoll an und er geht weiter. Und der Zolleinnehmer denkt sich, dem habe ich es aber gezeigt. Dem habe ich mal so richtig jetzt die Tasche leer gemacht. Wie schnell verändern sich Geschichten, wenn man sie nur einfach ein bisschen anders erzählt. Es ist eben nicht so einfach, da das Gute und da das Böse, da schwarz und da weiß. Und vielleicht erleben wir auch noch ganz andere Geschichten, wo wir auf einmal erkennen, da habe ich mich aber geirrt. Da der heuchlerische Pharisäer und dort der Schuldige, aber zumindest ehrliche Zöllner. Nein, Gott malt das Leben bunt. Er liebt den Pharisäer, den Schriftgelehrten, weil er sich so sehr einsetzt für das, wo Menschen Gott finden können. Gott weiß den Zolleinnehmer, der heute seine Steuern irgendwohin transferiert, nach Panama oder in die Schweiz verstecken würde, klar in seine Schranken. Übrigens im Kapitel 19 kommt dann nochmal die Begegnung von Zachäus, dem Zöllner, und Jesus, wo er eben ganz deutlich sagt, gib zurück alles, was du zu viel genommen hast. Und dann komm in mein Haus und wir feiern das Abendmahl. Gib alles zurück, was du betrüberisch erworben hast, doppelt und dreifach. Ein Bruder von mir ist Finanzberater. Vor 10 Jahren hat er einen Immobilienfonds aufgelegt und hat dafür Geld eingesammelt. Und er kam zu mir und sagte, Stefan, ich bekomme so viel Geld, ich weiß nicht mehr, wohin damit. So viele Menschen wollen irgendwie ihr Kapital anlegen, in der Hoffnung, dass es gute Rendite bringt. Ich habe aber nur noch einen bestimmten Fonds, vielleicht so 20 Millionen, vielleicht auch 30 Millionen, aber mir wird viel mehr Geld angeboten. Offensichtlich ist ganz schön viel Geld da. Und Friedrich Bodelschwingen hat mal diesen klugen Satz gesagt, das Geld ist da, aber es ist noch nicht hier. Es ist so viel Geld da, aber wo ist es eigentlich? Und dann erlebe ich, dass wir auch in einer Gesellschaft leben, der viele Menschen eben auch gerade über das Monatsende kommen oder wirklich auch eisern sparen müssen. 20%, ich komme aus Oldenburg, eine sehr gut situierte Stadt, aber 20% aller Kinder leben dort von Sozialleistungen. Auch da arm und reich, oder muss man da auch vorsichtig sein, einzuteilen, da der eine, da der andere. Ich habe auch viele Menschen erlebt, die reich waren, die gut situiert waren und wo sie so viel Gutes damit gemacht haben. Und im Alten Testament lesen wir, wie Abraham, selbst Hiob am Ende, reich wurden. Viele Rinder hatten, Schafe hatten, Gott freut sich am Reichtum. Auch hier müssen wir aufpassen, aus diesem Schwarz-Weiß-Denken. Aber er wird irgendwann fragen, was machst du damit? Und denk daran, wie viel du in deinem Leben eigentlich von anderen verdankst. Und ich denke daran, an meine Eltern, an meine Großeltern, an meine Partnerin, meine Frau. Wie viel verdanke ich von anderen, dass ich hier stehe? Wir haben vorhin das Interview geführt. Also ich bin so dankbar, dass ich eine Frau habe, die mit mir vieles trägt und mit mir geht. Ich bin so dankbar, dass vielleicht meine Eltern mir das Studium ermöglichen konnten. Ist es nicht so, dass wir oft gerade von anderen leben und deswegen so sind, wie wir sind? Ich erinnere mich noch an einen Lehrer, der bei meiner Mathezensur nicht nur ein, sondern 2 Augen zugedrückt hat und mir irgendwann noch eine 4- gegeben hat. Das ist mir noch in Erinnerung. Aus Gnade und aus Güte leben wir. Und überlegen Sie einmal, wer uns was geschenkt hat, wer uns dazu geführt hat, dass wir hier sind, dass wir miteinander feiern. Manchmal war das wirklich eine Einladung jemand anders. Es sind so, was wir Zufälle nennen, ist sicher am Ende die Logik Gottes. Aber immer wieder leben wir davon, was andere uns geschenkt haben. Also nicht da weiß und dort schwarz, sondern wir lernen, differenziert hinzuschauen. Und das Schöne ist, wenn ich hier auch zu landeskirchlichen Gemeinschaften komme, wird ja auch oft gefragt, ne, ist ja jetzt viel unterwegs, was das Schöne wirklich ist, dass ich so fröhlich willkommen geheißen werde, schon gleich am Anfang gefragt, wieder noch um eine Tasse Kaffee oder was zu trinken. Das ist etwas, es ist ein Reichtum, den wir auch gerne weiterreichen können. Das sind manchmal die kleinen Gesten, die einem signalisieren, hier bist du richtig. Denn der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an und das wollen wir auch lernen. Nicht nur was das Äußere zu sehen, wie der Pharisäer und der Zöllner ihre Geschichte, sondern erzähl mir deine Geschichte. Erzähl mir, was dich groß gemacht hat und was dir Kraft gegeben hat im Leben, wo du vielleicht gescheitert bist. Auch das, wir haben es so schön in Lobliedern gesungen, das bringen wir vor Gott. Der südafrikanische Bischof Desmond Tutu ist mal, der in Südafrika, ich weiß nicht, ob Sie den Namen Desmond Tutu mal gehört haben, das ist so ein Bischof in Südafrika, der nach dem Ende der Apartheid ganz viel sich dafür eingesetzt hat, dass die Menschen sich wieder versöhnen. Also Opfer und Täter sollen zusammenkommen nach dieser langen Zeit der Apartheid. Und er kam immer wieder, es gibt sogar ein Versöhnungsbarometer in Südafrika, das in der Zeitung sogar abgebildet wurde, weil ganz viele gesellschaftliche Kräfte einfach daran gearbeitet haben, wir müssen wieder miteinander reden, zueinander kommen. Und irgendwann wurde er bei einer Veranstaltung gefragt von einem Opfer, der in brutalster Weise eingekerkert wurde, gefoltert wurde. Und er sagte, wie kann ich mit dem Täter überhaupt reden, der mir hier gegenübersteht. Was soll ich bloß machen, wenn ich den sehe, der mir so viel angetan hat? Und was macht Desmond Tutu? Er geht nach vorne, nimmt die Arme nach oben und sagt drei Worte: Lift them up, macht sie groß. Andere groß zu machen, was für eine besondere Herausforderung, und aber auch wie schön das ist, das zu sehen und in einem Menschen zu entdecken, dass er groß wird und wir gemeinsam unseren christlichen Glauben feiern. Also wenn ich wieder morgen früh vor dem Spiegel stehe und meine Zähne putze und auf diesem Spruch schaue, früher war ich eingebildet, heute weiß ich, dass ich toll bin. Dann denke ich mir, ja, so ist es. Vor Gott wandelt sich die Ohnmacht in Stärke. Das Kleine ins Große. Und ich gehe aus dem Badezimmer und denke, der Tag wird jetzt richtig gut.